Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Eva Lettenmeier eingeladen. Sie ist Partnerin bei Contec. Hat vorher auch schon eine sehr bewegte Karriere in der Altenhilfe auf jeden Fall hinter sich gehabt. Und ja, Eva, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können.
Ja, ich finde es toll, dass ich jetzt nun schließlich bei deinem, weiß ich nicht, 500. Podcast oder so.
Nicht ganz, müsste so Nummer 100 oder ähnliches sein.
Oh, Entschuldigung, okay. Ja, beim 100. Podcast auch oder 100-irgend-x-ten Podcast dabei bin. Und ich habe ja alles verfolgt, vielleicht zum Thema Digitalisierung ja auch schon ewig unterwegs in der Pflege. Und ja, ich freue mich, dass du an mich gedacht hast.
Ja, Eva, ich habe ja schon gesagt, du hast schon eine gewisse Karriere auf jeden Fall hinter dir. Vielleicht mal aus deinem eigenen Mund. Wie bist du zu Contec gekommen und was hast du davor so in der Altenhilfe gemacht?
Oh ja, ich bin schon sehr, sehr lange in dem Bereich unterwegs. Ich habe, was nicht so sehr viele wissen, ich habe irgendwann mal Germanistik studiert und war Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin. Und bin dann übers Marketing in den Bereich der sozialen Arbeit gekommen und habe meine ersten 15 Jahre in dem Bereich bei Augustinum auch in München im Bereich, vor allem im Bereich des Seniorenwohnens verbracht und bin dort übers Marketing eben ins operative Management gekommen, Belegung, großes Thema damals, und in die Geschäftsführung. Habe dann einen kleinen Ausflug gemacht bei so einem klassischen diakonischen Träger, man sagt ja Komplexträger, heute Diakoneo. Und war da nicht so arg lange, aber habe dort eben die große weite Welt der verschiedenen sozialen Arbeiten, Eingliederungshilfen und alles auch mitbekommen. Und dann war ich tatsächlich fast 10 Jahre bei Corion, auch über die Operative, wieder übers Marketing und am Ende 5 Jahre lang Personalchefin, Personalvorständin am Anfang. Und das war nochmal eine tolle Bereicherung, weil, ey, Christoph, worum geht's denn auch bei der Digitalisierung? Es geht darum, die Mitarbeitenden zu entlasten, zu gucken, wie wir besser mit Tools uns unterstützen können. Und da haben wir natürlich auch schon den ein oder anderen Kontakt gehabt. Und jetzt bei der Contec habe ich so das Gefühl, ich kann diese ganz verschiedenen Dinge, operative, Marketing, Kommunikation, Personal und Veränderung, also viele dieser Schritte waren immer Veränderung, mit Veränderungen begleitet, gut zusammenbringen.
Mhm. Also das heißt, bei der Contec wirkst du auch aktiv als Partnerin in der Beratung mit. Also du machst jetzt nicht nur eure Berater, wo die hingehen, sondern du bist auch selbst noch beim Kunden und berätst.
Gerne, ja, super. Ich sag schon immer, wenn ich 3 Wochen nicht in einem Pflegeheim war oder in einer Einrichtung, dann kriege ich echt Entzugserscheinungen. Ich bin da gerne, besuche die Kollegen, schaue, und das ist natürlich jetzt cool, weil ich ein ganz weites Spektrum von Einrichtungen sehe. Jetzt war ich knapp 10 Jahre bei einem der größten Betreiber in Deutschland. Und jetzt sehe ich natürlich auch ganz kleine, ganz besondere Biotope, ganz lokale, kirchliche Einrichtungen vom Roten Kreuz und so weiter. Das ist ein ganz breites und buntes Spektrum mit unterschiedlichen Kulturen. Und das ist total spannend. Und da gehe ich gerne selbst hin, doch, wirklich.
Wie war denn das gerade in den ersten jetzt Wochen und Monaten so für dich, dieser Perspektivwechsel? Irgendwelche bestimmten Gefühle in dir hervorgekommen oder wie geht's dir damit?
Ja, es ist total der Change, Christoph. Also so ein großer Tanker wie die Corian, wo die Personalabteilung irgendwie schon 60, 70 Leute hat und 22.000 Mitarbeiter generell da, jeden Tag auch operativ gut zu betreuen sind. Verantwortung für die Personalabrechnung, für alles, was damit steuerlich und rechtlich und arbeitsrechtlich zusammenhängt. Und jetzt war ja einer meiner ersten Dinge, dass ich das Contec-Forum vorbereiten durfte. Also jetzt ist wirklich so ein Perspektivwechsel, dass ich gucken muss, wie die Klienten und die Mandanten, die Kunden, die wir haben, wo die stehen, was die für Probleme und Herausforderungen haben. Das fühlt sich erstmal ganz anders an. Aber Christoph, um ehrlich zu sein, große Pflegeunternehmen haben die gleichen Themen, die Kleinen haben. Sie haben sie nur multipliziert. Also ob du ein Pflegeheim hast oder 15, die Fragen, die man sich jetzt stellen muss, sind die gleichen. Oder wenn es 150 sind, die Organisationen ticken anders. Das ist klar. Aber in den Verbänden ticken sie anders als in den Konzernen. In den kleinen inhabergeführten Unternehmen ticken sie anders als im gemeinnützigen Bereich. Aber die Herausforderungen, die alle haben, unterscheiden sich nicht groß. Und deswegen würde es mich ja auch freuen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und da auch gemeinsam auftreten.
Tja, Herausforderungen, da kommen wir auf jeden Fall gleich mal zu sprechen. Das Contec-Forum hast du auch gerade schon erwähnt, da waren wir jetzt im Januar Ich war ja auch da, durfte da inhaltlich ein bisschen beitragen, war echt eine coole Veranstaltung. Also echt Lob dafür, hat mir sehr gut gefallen, weil es mein zweites Contact-Forum. Und da kamen ja auch viele dieser Herausforderungen, auch auf der Bühne mal zu sprechen. Und eine Sache, die mir natürlich sehr hängen geblieben ist, war, als die, ich sag mal, die Vertreter der Verbände sich eine Bühne geteilt haben. Wie hast du das wahrgenommen? Also vielleicht kannst du erstmal noch mal kurz ein bisschen Background geben. Wer saß denn da auf der Bühne? Das waren ja nicht alle beim Contact-Forum.
Ja, also das war eines meiner ersten Anliegen, oder schon bevor ich bei Contact angefangen habe, dachte ich, das wäre der Moment, an dem man die verschiedenen Verbandsvertreter, also das war die Frau Leonardi vom DFAB, also dem Evangelischen, der Wiedeking vom Katholischen, habe Professor Schrammel, den kennt man glaube ich nicht so, von den Kommunalen und natürlich, last but not least, Herr Grote vom BPA, alle auf einem Podium. Und ich glaube so, also alle zusammen saßen noch nie auf einem Podium.
Also nee, glaube ich auch
immer
nicht.
Mal wieder untereinander, mal der mit der, also so unterschiedlich, aber nicht in der Art und Weise. Und aus dem Publikum, habe ich mir natürlich so ein bisschen gewünscht, kam dann tatsächlich der Punkt, liebe Leute, es ist jetzt Bundestagswahl, ihr vier hier, was haltet ihr davon, dass ihr euch mal zusammenhockt, die Köpfe zusammensteckt und sagt, gibt es gemeinsame Positionen, die wir gemeinsam formulieren können? Und es war schon bei der Veranstaltung selber spürbar, dass da jetzt nicht die Welle von, wie soll ich denn sagen, Begeisterung da rechts und links neben mir durchging. Aber am Ende haben sie sich tatsächlich breitschlagen lassen. Und noch steht ein Termin in 2 Wochen in Berlin, an dem wir zusammensitzen, um zu gucken, ob das was wird. Ich sag dir nicht, also ich weiß es nicht, ob er stattfindet und ich weiß auch nicht, ob was rauskommt, aber noch steht er.
Ah, das ist ja spannend, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es dann danach noch zu einer Terminvereinbarung gegangen. Weil ich hatte das Gefühl, man ist so ein bisschen unkonkret aus dem Vortrag zumindest rausgegangen, aber das ist ja dann gar nicht der Fall. Weil,
nee.
Wie gesagt, also mal gucken, was daraus entsteht. Das kannst du jetzt logischerweise noch nicht sagen, aber mich würde es natürlich freuen, weil ich meine, die 4 Vertreter, die da vorne saßen, ich meine, lass mich schätzen, die würden wahrscheinlich über 90% der deutschen Pflegeeinrichtungen abdecken, so jetzt meine Vertreter, oder?
Tatsächlich nicht, weil
weil
Paritätischer Wohlfahrtsverband, die AWO und das Rote Kreuz. Also
die fehlen.
Die fehlen ja noch, aber auch zu denen haben wir gute Kontakte. Ich glaube, wenn wir in dieser Runde bei den sogenannten Fachverbänden irgendwie gemeinsam was aushacken würden, glaube ich, würden die anderen vielleicht auf jeden Fall sich damit beschäftigen. Ich hatte auf der Bühne gesagt, Christoph, ich kümmere mich drum. Das habe ich auch. Und wir haben einen Termin gefunden in Berlin und wie ich schon sagte, noch steht da, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich glaube, jeder von denen hat halt so seine Stakeholder, genau, die dann am bitteren Ende sagen, ob sie das möchten oder nicht. Aber dann finde ich es auch wieder ehrlich, wenn man sieht, dass es nicht möglich ist. Dann wissen wir auch, wie wir dran sind. Dann sind die verschiedenen Pflegemenschen und Pflegeverbände und Pflegehintergründe einfach auch unterschiedlich. Und dann ist es so.
Was wären denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Sachen, mit denen die Kollegen, wenn es denn dann zu einer Zusammenarbeit kommt, Richtung Politik kommunizieren sollten?
Naja, es gibt viele Dinge, wo sie sich eigentlich einig sind. Es gibt aber immer noch, also wir haben das zwar beim Contact Forum gesagt, dass die Gräben kleiner geworden sind, aber es gibt schon noch so Berührungsängste, will ich nicht sagen, aber Zurückhaltung, sich wirklich mit in ein Boot zu setzen. Und das spürt man schon noch. Ich glaube, inhaltlich sind sie gar nicht so weit auseinander. Es gibt die eine oder andere Spezialität, wo der BPA sich abhebt von den Gemeinnützigen, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann sagt man, gut, darauf müssen wir jetzt nicht gerade rumhacken. Es gibt ja andere Themen auch, wo wir uns einig sind. Ob wir alle miteinander so reformbegeistert sind und ready to change, das ist so etwas, was wir zum Beispiel jetzt immer machen, wenn es um PBEM geht bei einer Einrichtung. Seid ihr wirklich reif, also wisst ihr, auf was ihr euch da einlasst, ob wir wirklich als Verbände und als Pflege in Deutschland ready sind, uns wirklich zu verändern, das bin ich ehrlich, bezweifle ich. Also ich glaube, wir sind dann schon alle sehr schon drauf. Weißt du was, Christoph, man hat sich an die Systeme ja auch gewöhnt. Und wenn du an ein absurdes System dich gewöhnt hast, hast du dich trotzdem dran gewöhnt und hast alles getan, um damit klarzukommen. Und viele unserer Einwände sind oft so, dass wir sagen, an der Ecke, da sollte es ein bisschen anders sein, weil da ist es ganz doof und an der anderen. Aber jetzt mache ich mal ein Beispiel. Wir sagen ja immer diese komischen Sektoren, also ambulant, stationär, teilstationär ist total schlimm. Stell dir mal vor, morgen gibt es einfach keine stationären Einrichtungen mehr und es gibt nur noch einen Vertrag, dass die Pflegekassen sagen, wir machen nur noch Verträge mit Pflegediensten und wo du sitzt, wenn du gepflegt bist, ist mir Wurst. Da fallen mir jetzt 1000 Gründe ein, warum ein Betreiber das nicht wollen will. weil er sich ja die letzten 20 Jahre an die krassen Vorgaben im Bereich dieser stationären Einrichtungen angelehnt hat. Christoph hat alles gemacht, was die von ihm wollten. Die Handläufe ein bisschen höher, die Personalausstattung nach links, die sonst zusätzliche Betreuung nach rechts. Wir haben ja alles mitgemacht.
Ja.
Wenn du das einfach wegnimmst, ist auch schwierig, weil man ja die Organisation dahin getrimmt hat. Also,
ja, da haben wir die Strukturen aufgebaut, ist richtig.
Mhm. Also ehrlich gesagt, wir sind gern dabei, wir müssen alles ändern, aber wenn es wirklich so wäre, ich glaube, es wäre auch hart. Also, weil, und das ist ja auch ehrlich, Pflegeeinrichtungen sind per se jetzt nicht schnell Changer, Schnelldreher. Dinge sind langsam, sie entwickeln sich, sie müssen stabil sein. Mitarbeitende sind sehr sensibel, wenn es um ihre Teamgefüge geht, ist eines der wichtigsten Faktoren. Bei all den Dingen, die wir je erhoben haben, auch im Personal, da bei der Cordian war immer klar, allererste ist in der Pflege das Team. Dann kommt die Frage, wie geht es mir mit meinem Vorgesetzten? Also sag mal so, ein super gutes Team macht einen nicht so guten Vorgesetzten noch wett. Andersrum nicht. Weißt du? Also sie sind so teamorientiert, dass du sehr gucken musst, dass du das nicht Kind nicht mit dem Bade ausschüttest. Und das gilt jetzt auch für die Pflegereform. Deswegen, ehrlich gesagt, ich mache mir da immer ganz gerne Gedanken. Das ist zum Beispiel auch was, was die Contec seit vielen, vielen Jahrzehnten macht mit dem berühmten Fiete, dem Gründer und immer noch
War ja auch schon hier im Podcast.
Ja, Geschäftsführer, dass sie super vernetzt ist und mit vielen politischen Menschen spricht. Und zwar, und das finde ich super cool, auf ein im ganzen Parteienspektrum. Sodass da Fachlichkeit, aber auch der Bereitschaft, sich zu verändern und aber auch operative Kenntnis zusammenkommt. Und es ist doch auch was super Schönes.
Jo, nee, das glaube ich. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, was sind denn generell so die Herausforderungen, die du aktuell in der Branche siehst, die Betreiber wirklich haben? Also du siehst ja jetzt wirklich, hast ja gesagt, von links nach rechts, also von groß bis klein, von Familien geführt bis diakonisch, ne, siehst du ganz viele Pflegeeinrichtungen aktuell. Was macht bei denen den Alltag aktuell schwierig?
Also ich habe das früher schon mal in irgendwelchen Papieren geschrieben, jetzt sehe ich es aber erst, was es wirklich bedeutet. Die Veränderung in dieser Branche oder in der Pflege waren, gab es immer Veränderungen und neue Gesetze, Christoph, aber in einem gewissen Maß berechenbar oder in einer Abfolge, die man bewältigen konnte. Seit Corona kann man es nicht mehr bewältigen. Es kam Corona, es kamen tarifliche Veränderungen, es kommen die anderen Ansprüche der Mitarbeitenden, es kommen gesetzliche Änderungen und natürlich die Kostenstruktur durch die Inflation. Die Veränderungen kamen in einer Dichte und in einer, wie soll ich denn sagen, Häufigkeit, die viele überfordert hat, die das eher so, ja, in diesem Rhythmus halt gemacht haben, in dem sie es gemacht haben. Und dann kommt noch dazu der Generationenwandel. Viele dieser Angebote sind ja entstanden oder an Wachstum gab es ja nach der Pflegeversicherung logischerweise Anfang der 2000er. Viele dieser Gründer, Manager oder auch geschäftsführende Vorstände in gemeinnützigen Bereichen sind damit groß geworden und werden in den nächsten 5-6 Jahren die Branche verlassen. Und da jetzt geistig vorzudenken, wie geht denn das, ohne diese Leute, die alles sozusagen von der Pike auf gelernt haben. Und da, wo jetzt eben solche Generationenwechseln schon sind, da merkt man es. Da fallen die schon zusammen. Und ich denke nicht immer nur an Pflege. Ich habe es neulich ja, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, die allumfassend begabte Verwaltungsfachkraft. Die gibt es auch nicht mehr. Ja. Und das sind Leute, die schmeißen diese Läden manchmal im Hintergrund. Ne? Also 2-3 Verwaltungskräfte, die genau wissen, wie das Budget geht. Die können alles, die können Faktura, die machen einfach alles. Und diese multibegabten Menschen rechnen wir jetzt nicht, dass die in Menge noch zu bekommen sind in der Zukunft. Und auf allen Stellen ist da eine Veränderung angesagt, die viele, viele herausfordert. Fachkraft muss ich dir nicht sagen oder überhaupt Personalmangel, was soll ich dazu sagen? Das trifft alle. Und manche kommen damit besser klar, manche schlechter. Und da habe ich gesagt, muss ich dir sagen, es hängt nicht mit der Größe zusammen. Sehr kleine Betreiber gesehen, die sehr gut mit, also wo es im Prinzip Warteschlangen gibt, ja. Und ich habe auch sehr große Betreiber gesehen, die das jedenfalls überwiegend gut machen. Und es gibt auch große Betreiber, wo es nicht gut ist und umgekehrt. Also das hat ja nicht nur mit der Größe zu tun. Und es gibt immer noch große Unterschiede, aber das ist die Herausforderung schlechthin. Wie sollen wir in Zukunft unsere Angebote auslasten, wenn diese Ressource einfach zunehmend schwieriger zu bekommen, zu halten, zu führen, whatever. Also Das ist natürlich im Zentrum. Und die Digitalisierungsaufwendungen. Also da bist du, Chris, drauf, das sind andere. Da gibt es natürlich komplette Umstellungen und komplette Veränderungsprozesse, die auch echt erheblich sind.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen. Ich meine, du hast gesagt, gerade bei so einem Generationenwechsel kommt es dann auch dazu, dass die alten Strukturen teilweise ein bisschen bröckeln oder sogar in sich zusammenfallen. Das muss ja per se nicht nur was Schlechtes sein, oder? Also kann ja auch sein, dass man dann sagt, okay, jetzt hat man wieder Platz für Neues. Wie siehst du das?
Ich habe das jetzt nicht negativ gesehen, indem das Alte so gut war, sondern dass ich sage, wenn man nicht frühzeitig überlegt, was dann passiert, dann bricht etwas weg. Wenn man frühzeitig überlegt, dass das in ein paar Jahren der Fall sein wird, dann ist es natürlich toll, weil man den Übergang machen kann und weil man das, was man auch am Guten vielleicht mit und Wissen hat, übergeben kann. Und das wird halt versäumt oft. Sodass das eine bis zum letzten Moment relativ resistent gegen Veränderung da bleibt, nichts Neues zulässt, dann ist das Alte weg und das Neue ist nicht da. Also, das ist banal. Und also komme gerade aus dem Gespräch mit dem Betreiber, der genau das sieht, ganz kleine Stiftung, langjährigstes Führungspersonal, Einrichtungsleiter, Pflegedienstleiter, Wohnbereichsleiter, alle miteinander alt geworden und haben aber jetzt sozusagen, lassen keinen neuen ran, keinen neuen rein. Und das ist halt ein Mensch, der sieht, dass das nicht gut gehen wird.
Ja, das stimmt. Ja, Digitalisierung hast du ja auch gerade selbst schon angesprochen. Spielt das in eurem Berateralltag schon eine Rolle? Also ich meine, klar, du vorher warst bei Corian und dann auch im Marketing und HR, da spielt es logischerweise mit Sicherheit eine Rolle. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht.
Ich muss mich jetzt mal outen, wie alt ich bin. Ich habe dir erzählt, dass ich als Journalistin begonnen habe und da habe ich tatsächlich auch so im Großen und Ganzen für soziale Einrichtungen, auch für Kirchen gearbeitet und habe tatsächlich die allererste Website einer Kirche in Deutschland gemacht damals, also der Evangelischen Kirche in Bayern, wo ich ja herkomme. Und ich war früher dran als Microsoft Deutschland. Und ich habe selber HTML-Code gemacht, also gut, ne, so als Anfängerin. Und dann hat mich eigentlich Innovation, Kommunikation und Digitalisierung immer echt begleitet. Am Anfang war es auch Microsoft nur in der Kommunikation. Also man hat erst Webseiten gemacht, dann gab es E-Mails, dann gab es all diese Kommunikationskanäle, die eben digital wurden und erst dann ist es langsam in die Betriebe rein. Natürlich im Finanzwesen und so weiter auch, aber jetzt, was wir als Digitalisierung oder auch mit KI jetzt auf uns zukommt, bin ich total offen und affin und interessiert mich schon immer. Und ich glaube, ich habe auch bei Cordia noch als Marketingleitung es war super toll, wir haben das Innovationscafé genannt, Innovation Café gemacht, wo eben Diana Heinrichs dabei war und andere, die ihre Apps vorgestellt haben damals schon. Das ist bestimmt auch schon, ich weiß nicht, wie lange gibt es Diana Heinrichs schon, Lindera?
Lindera? Bestimmt 10 Jahre, oder? Hier googelt, ich gucke mal kurz auf ihr LinkedIn-Profil.
Vor 8 Jahren ungefähr gemacht und ich kann das nur allen Organisationen raten, auch wenn das jetzt irgendwie, das hat super gut getan, dass Pflegedienstleiter oder auch Menschen aus dem Qualitätsmanagement sich mit all diesen Start-up-Menschen zusammengesetzt haben und dann gab das ist eine unglaublich positive Stimmung. Und wenn ich das mal sagen darf, das war mir auch so wichtig, dass Menschen wie du und alle anderen aus dem Bereich auch beim Contact Forum sind, weil diese Begegnung befruchtet sich.
Ja, übrigens Lindera seit 2016, also jetzt 9 Jahre.
Also dann war ich gar nicht so falsch, genau.
Ja, lagst du gar nicht
falsch. Also nochmal, Digitalisierung oder überhaupt KI oder neue Startups, neue Tools ist ja nicht entweder wieder. Die lösen ja nicht alleine die Probleme, aber ich merke immer wieder, dass so wie ihr, wie du auf die Pflege guckst, wie du auf die Lösungsmöglichkeiten guckst, dass das absolut bereichernd ist. Und deswegen, glaube ich, hat die Pflege unheimlich was davon, auch in ihrem Selbstverständnis, in ihrem Außenauftritt, wenn sie sich da ganz, ganz intensiv mit befasst.
Tja, also ich würde mir das als Gründer einer Technologiefirma in der Branche natürlich sehr, sehr wünschen. Ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung berichten, dass eben gerade das Thema, was du auch schon angesprochen hast, Refinanzierung von Digitalisierung, nicht immer das Einfachste ist für Unternehmen wie uns, ne? Also dann haben wir teilweise wirklich Einrichtungen, die sagen, wow, das ist eine tolle Lösung, aber leisten können wir sonst trotzdem nicht. Mittlerweile haben wir natürlich ein eigenes Fördermittelmanagement aufgebaut. Darüber geht das dann schon, wenn wir die Finanzierung mit zum Kunden bringen. Aber das ist natürlich noch lange nicht der Standard. Und ich vermute mal, dass viele Einrichtungen natürlich von Digitalisierung noch deutlich mehr profitieren können. Es gibt ja auch noch die Bringdiesels, die Voices und Co. dieser Welt, die da ganz viel in ganz vielen anderen Bereichen als der Betreuung Mehrwert stiften. Und von daher, ja, macht mich das manchmal ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wie lange das doch dann teilweise dauert, bis so eine Einrichtung jeweils mit den Lösungen ausgestattet ist.
Ich finde es schon cool, dass ihr das mit den Fördermitteln macht, und ich höre das immer wieder. Ich persönlich bin so ein, ich finde Fördermittel irgendwie, es ist halt kein systemisches Ding, ne? Also in der Refinanzierung hast du, ich sage immer zynisch, wir können könnten Personal refinanzieren, das es nicht gibt, das es einfach nicht gibt. Im Moment ist es ja auch so, dass die Automatismen so sind, jeder Tarifabschluss wird auch oder muss auch refinanziert werden, also hier gibt es kein Limit nach oben. Aber wenn wir diese Personen nicht finden, gibt es keine Möglichkeit zu sagen, ich habe hier aber Tools, ich habe hier aber eine digitale Möglichkeit, um meine MitarbeiterInnen, die ich habe, zu entlasten. Wir haben immer gesagt, dafür gibt es kein Kästchen. Ne? Und wenn es kein Kästchen gibt im Pflegesatz, dann ist es halt nicht da. Und das dauert einfach super lang. Also bis diese Systeme sind so träge, bis die nachlaufen. In Bayern gibt es jetzt einen Digitalisierungsbetrag von, glaube ich, 300 Euro pro Bett oder seit letztes Jahr und solche Dinge. Aber das ist halt echt immer Stückwerk. Und ja, also ich glaube, genau an dem Punkt sind ja auch viele der politischen Forderungen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass wir diese Definanzierungslogik, die eben auch seit Gründung der Pflegeversicherung in den Ländern gewachsen ist, einfach vor sich hin gebuchert. Ich sage jetzt mal gebuchert. Sehr kreativ sind die Leute da immer in jedem Bundesland. Also ich bin immer überrascht, dass aus 16 Ländern dann doch 30 verschiedene Varianten an zum Beispiel 113c, ne? Also das ist ja, man sagt ja immer so, ein Architekt fünf Meinungen oder so, aber da ist es auch so, dass jedes Land auch verschiedene Wege zulässt. Ist unfassbar, welche Kreativität hier herrscht und macht es nicht leichter. Jedes Land ist aber davon überzeugt, dass seine Lösung die beste ist.
So ist es halt. Ja, und das ist halt das Thema. Ich meine, der Königsweg wäre natürlich, direkt über die Refinanzierungsstrukturen zu gehen. Aber da muss ich zugeben, ich schaue in diese Verhandlungsthematik wie Schwein ins Uhrwerk. Also einfach, weil es ist wirklich, also je nachdem,
da muss ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Da habe ich ja den großen Vorteil, dass es bei der Contact tatsächlich eine schöne Abteilung Pflegesatz gibt. Mit ein paar Cracks drin oder vielen Cracks drin. Und das Einzige, jetzt lachen wahrscheinlich viele, die aus der Pflege kommen, ist, die zu übersetzen. Ein Pflegesatzfachhändler ist eine besondere Spezies, weil er hat sich ja in dieser Kästchenwelt, findet er sich zurecht. Wir aber, es ist unfassbar schwer, dann aus dieser Kästchenwelt in deine und meine ganz normal hinüberzugehen und das zu kommunizieren. Durch die große Aufgabe bei der Korian, tariftreue Gesetz umzusetzen und die Mitarbeitenden natürlich, weißt du, die Gehälter entsprechend anzuheben und es auch zu refinanzieren, habe ich da eine einschlägige Erfahrung sammeln dürfen und weiß auch, dass man einen Pflegesatzverhandler grundsätzlich nur die Frage beantwortet, die man ihm stellt. Also wenn du sagst, es ist 8:30, dann sagt er nein. Es sagt dir aber nicht, es ist 9:10. Das muss man verstehen. Also muss man seine Frage so stellen, dass man eine Antwort kriegt. Also, Pflegesatz verhandeln ist eine ganz andere eine Logik. Ich glaube, auch das haben wir alle erkannt als ein Thema. Aber auch dort haben sich viele, viele, viele darauf eingelassen und ihre eigenen Wege und Nischen, ja, Mechanismen gefunden, damit umzugehen. Auch das wird daher etwas sein, was sich sehr schwer ändern lässt. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir müssen beim Personal flexibler werden und müssen bei den Tools und Elementen und Digitalisierung, die uns helfen, im Alltag die Versorgung sicherzustellen, einfach auch Spielräume schaffen. Also Korridore. Ich will ja nicht irgendwas finanzieren, was nicht sinnvoll ist, aber Korridore zu ermöglichen, dass Erneuerung und Innovation, so wie ihr sie macht, nicht immer erstmal 30 Schleifen drehen muss oder 40 oder 50, bis man es dort hat, wo man es haben möchte, nämlich beim Bewohner. Das müssen wir hinkriegen.
Das stimmt. Also ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn das ein bisschen geschlankt werden würde. Weil wie gesagt, also ich kann mir leider bei meiner Firma noch keinen eigenen Pflegesatzverhandler, den ich wiederum unseren Kunden an die Hand geben kann, leisten. Ach, vielleicht wäre das der nächste Schritt. Vielleicht wäre das eine strategisch richtige Stelle, dass wir als Tech-Firma jetzt die Pflegesatzverhandler einstellen.
Nein, dann macht das nicht. Nein, außerdem gibt es auch nicht so viele. Nee, macht das nicht. Aber das war ja auch so ein Punkt beim Contact-Forum, gell? Da war so ein bisschen, wo die Emotionen dann hochgeschlagen sind. Ich war da oben gesessen und war ganz happy, dass die sich darauf eingelassen haben, dass sie sich mit der politischen, also ein so gemeinsames Papier vielleicht erarbeiten wollen. Und dann ist, glaube ich, doch von der Judith Ebel von Supernurse bemerkt worden, dass ein Podiumsteilnehmer meinte, wie hat er das formuliert? Das
ist welche, ich hatte es gerade noch offen.
Welche gibt, die, die sich um die Pflege kümmern, nämlich die Anbieter, die Pflegebetreiber und die Startups nur ihr Interesse im Auge haben.
Ja, genau. So, also warte. Ich suche kurz den Beitrag raus. Und ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch mit drin und hatte auch kurz so gedacht, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert. Also im Prinzip ging es darum, dass die Träger, also der Altenhilfe, alle einen übergeordneten Zweck verfolgen und die Startups halt nur einen Selbstzweck.
Ja, ich habe noch kein Startup gesehen, das nicht genau diesen übergeordneten Zweck tatsächlich in den Mittelpunkt stellt. Also zu sagen, warum mache ich das? Also warum komme ich überhaupt auf die, das zu tun? Du kennst, ja, muss ich euch nicht sagen, da werdet ihr auch, gerade wenn man externe Finanzierung hat, natürlich auch super geschult, dass man diesen Pitch, diesen Purpose und den Grund gut darstellen kann. Und das ist ja auch, ansonsten kann man ja den Weg nicht gehen, den du gegangen bist und den anderen gehen, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass das tatsächlich etwas ist, was den Menschen, denen du es anbietest, also hilft und ihre Situation verbessert. Klar, am Ende will man eine Firma haben, am Ende will man Erfolg haben, seine Mitarbeiter bezahlen, das ist alles logisch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es meistens andersrum, inspirierend, weil wenn man seine ganze Lebenszeit, seine ganze Existenz in so einem Startup tut, dann ist man entweder mit dem Purpose, mit dem Grund zu 180% verbunden oder man macht es nicht.
Ja, und ich kann es auch mal aus Gründerperspektive sagen, also mich hat das dann doch schon ein bisschen verwundert. Überall heißt es, okay, Digitalisierung, Automatisierung, Technologien, das ist ein Baustein, um die Pflege zukunftsfit zu machen, ja. Im nächsten Beitrag heißt es dann auf einmal, naja, eigentlich Startups nur Selbstzweck und so ein bisschen Schausteller und von wem soll denn die Innovation kommen, wenn nicht von denen? Klar, ich meine, es gibt ein paar bestehende Anbieter, die großen, also Connex, Vivendi und Co., die auch noch durchaus innovativ da arbeiten, aber von irgendwo muss ja trotzdem Innovation und Technologie und Neues darüber hinaus noch kommen. Und naja, also wie sage ich das jetzt charmant? Also wir haben ja das Unternehmen gegründet, den Caretable, ohne Investoren. Das heißt, wir haben auch die ersten Jahre zuerst ganz auf Gehalt und dann auf jeden Fall auf dem Markt übliches Gehalt komplett verzichtet. Ne? Und ich glaube, das hätten wir jetzt nicht durchziehen können, wenn wir nicht irgendwo auch hinter unserem Produkt und hinter dem Mehrwert des Produktes für unsere Kunden, für die Bewohner und Bewohnerinnen und für die Betreuungsdienste jetzt in dem Fall, ständen. Und wenn ich dann mir anschaue, links und rechts, ich habe ja auch noch Freunde, die in anderen Branchen zum Beispiel gegründet haben und was da teilweise abgeht, wie die wachsen auch, ne? Also deutlich, deutlich schneller durchaus auch als wir. Also würde es uns nur um die Selbstdarstellung und nur ums Geld verdienen gehen, ich glaube, dann hätten wir auch durchaus eine andere Branche wählen können.
Sag mal, bist du eigentlich auch in anderen Ländern unterwegs, Christoph?
In Österreich, Schweiz und Luxemburg, aber man muss dazu sagen, das macht weniger als 5% unseres Umsatzes aus. Also jetzt, ich bin da nicht tief verbandelt und stecke nicht tief im Thema, wie da die Strukturen, was Refinanzierung und Kultur angeht, sind.
Bei Caretable kann ich mir ja vorstellen, ist ja eigentlich nicht national abhängig. Du kannst es ja überall tun, oder? Aufbauen.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist halt immer ja das Thema, klar, man muss am Content, an den Inhalten ein bisschen was ändern. Also eine Biografiearbeit in Holland sieht anders aus als eine in Deutschland, na klar. Und ansonsten ist es da, denke ich, eher unser Vertriebs- und Marketingfokus, der dem ein bisschen aktuell entgegensteht. Also wir sind eine kleine Firma mit knapp 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Jeder Markt, den wir neu aufmachen, muss natürlich auch eine eigene Support-Marketing-Vertriebsstruktur irgendwie bekommen. Und das ist eher das, wovor uns da ein bisschen, naja, Kraut ist das falsche Wort. Also es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Wir haben jetzt in Deutschland noch mit der Eingliederungshilfe und Co. genug Felder, die wir gut mit den bestehenden Strukturen bespielen können.
Ne? Naja, das heißt ja dann immer Market Access. Und ich habe ja bei Cordian schon gesehen, dass die Pflegesysteme in den anderen Ländern, das ist so total lustig, die sind alle komplett unterschiedlich, also die Regulation. Aber am Ende führt alles zu einer ähnlichen Problematik. Wenn wir da woanders waren, dann haben wir gesagt, ja, die deutsche Regulation ist so schlimm. Und dann sagen die in Frankreich, ach Quatsch. Boah, bei uns ist es, also am Ende kamen wir dann immer dazu und haben gesagt, es ist anders schlimm. Ja, es ist anders, aber auch schlimm. Das heißt, man muss da schon genau hingucken, wie unterschiedlich die sind. Aber es ist tatsächlich überall ein Thema, wo man natürlich versucht hat, über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit dem Wachsen an Ansprüchen und am Qualitätsverständnis und am Pflegeverständnis sozusagen regulativ nachzuziehen. das ist vielleicht an einem Punkt, wo man sagt, vielleicht sind wir jetzt auch in einer Situation, wo wir das eine oder andere wieder zulassen können oder vertrauen. Das ist übrigens eins der Dinge, weil du vorhin nach den Herausforderungen gefragt hast, was mich am allermeisten bewegt, ist diese so ein bisschen Weltuntergangsstimmung, die ja oft herrscht, wenn du über Pflegeversicherung sprichst. Also sie ist pleite, sie ist jetzt auch wieder nur durch die Erhöhung kurz vorbeigeschraubt an der Insolvenz oder an der Nichtzahlungsfähigkeit, so heißt das ja. Dann sehen wir, dass wir tatsächlich, auch wenn man es jetzt nicht polemisch überhöht, obwohl ich das immer ganz lustig finde, wie der AGVP dieses Heimsterben schön inszeniert, aber trotzdem, Infrastruktur wird dezimiert im Moment, obwohl gleichzeitig natürlich der Anspruch für Pflegebedürftige wächst. Und wir kriegen es uns irgendwie, habe ich das Gefühl, wir schauen dazu, wir sehen, dass das irgendwie so ist und und es gelingt uns eben nicht, weil wir in diese Bürokratie so gefangen sind, einen kleinen Befreiungsschlag zu machen. Und vielleicht zu überlegen, wie es vorher war, wie hat man den Menschen versorgt vor der Pflegeversicherung? Das will ich jetzt nicht als Modell machen, weil das war wirklich furchtbar. 4, 5, 6 Bettzimmer und überhaupt keine Verfügbarkeiten von Angeboten. Da wollen wir jetzt nicht hin. Aber es gibt so viele engagierte Menschen und begeisterte Menschen, die gerne pflegen. Und wir schaffen es echt in diesen Rahmenbedingungen oft, den Menschen so ein bisschen die Schneid abzukaufen, den Mut abzukaufen, den positiven Blick nach vorne abzukaufen. Und es ist echt schade.
Das stimmt, da muss ich was dran ändern. Aber ich sag mal, bald ist ja ein möglicher Termin, ne, mit den Verbänden, wo man auch darauf einwirken kann, ob sich was ändert, dass sich was ändert. Wir schauen mal. Also wär cool, wenn du uns da auf jeden Fall geupdatet hältst.
Ich hoffe, es sind gute Nachrichten. Ich bin, wie gesagt, ich bin da vorsichtig optimistisch.
Ja, und ansonsten mit dem regulären Podcast wäre ich jetzt eigentlich schon am Ende, Eva, worüber ich mich sehr freue. Wir haben ja auch im Vorfeld auf dem Contact-Forum und auch schon davor ein bisschen miteinander geschnackt. Und wir werden uns ja zukünftig im Podcast hier ein bisschen öfter hören, wahrscheinlich.
Also ich fand die Idee, oder irgendwie sind wir, glaube ich, gemeinsam drauf gekommen, weil wir es gerade gesagt haben, die Perspektive von jemandem wie mir, der gefühlt ewig in der Pflege unterwegs ist, verschiedene Versorgungsformen kennt, verschiedene Träger kennt, jetzt auch bei der Kontext sehr, sehr viele Träger mitbekommt und Einrichtungen. Und jemand wie der aus der Start-up-Branche auch viele Träger kennt, nämlich als jemand, der da anklopft und der die
Türklinkenputzer.
Ja, okay. Das nicht so sagen, dass wir uns wirklich dass wir gemeinsam den Podcast weitermachen und ihn erweitern, auch über das Digitale hinaus, wobei das Digitale muss immer eine Rolle spielen, glaube ich, ne, bei uns beiden.
Geht nicht anders.
Genau, aber ich fände es cool und ich kann mir vorstellen, dass es tolle Gespräche gibt mit deiner Perspektive, was ich schon gesagt habe, ich finde die wichtig, und mit meiner Perspektive, so zwischen Träger, operative Strategie und Politik. Und dass wir hier versuchen, in dem Podcast so weiterzumachen, dass wir tolle Persönlichkeiten aus der Pflege einladen, die uns auch sozusagen bereichern und uns sagen, Christoph, was sie bewegt.
Tja, was sie bewegt. Pflege bewegt, der neue Podcast.
Sollen wir das so machen?
Das machen wir so. Und ich glaube, mit den weiteren Infos, also in welcher Frequenz dann neue Folgen kommen zu dem Thema, wer dann unsere ersten Gäste und Gästinnen sein werden, da gibt es dann auf LinkedIn und auch hier im Podcast logischerweise zukünftig mehr Infos. Aber ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf, weil ich glaube, es ist echt ein cooler Match.
Wir gucken mal, ob sich jemand zu uns traut. aber ich sehe gerade, ich muss noch eine Frage, haben wir noch 2 Minuten? Weil ich habe gerade, leider kann ja uns ja keiner, kann ja der Zuhörer deine Finger nicht sehen. Zeig mir mal deine Finger.
Ja, die sind noch gut lackiert.
Du warst ja total, du hast sie dir echt gebrochen bei deinem anderen wichtigen Projekt, in dem du über das auch schon beim Podcast mal berichtet hast. Erzähl mir doch, wie geht's deiner Villa?
Ja, naja, ich habe ja dann, weil Startup-Gründerei ist irgendwann nicht mehr genug, genau. Dann irgendwann einen zu einfachen Lifestyle mit, genau. Nee, Quatsch, aber ich habe mir dann quasi als kleines Hobby eine ganz, ganz alte, ein ganz, ganz altes Haus, eine ehemalige Villa sozusagen, geholt, also völlige Ruine, und die bauen wir halt gerade, ja, mit den eigenen Händen zum größten Teil neu auf. Und dazu hatte ich dann eben auch damals mal, das habe ich mit dem Jasper Böckel hier vor Ende letzten Jahres schon mal drüber ein bisschen gesprochen, einen Social Media Account bei Instagram gemacht und der ist halt irgendwie seitdem völlig, also nochmal mehr völlig explodiert, sodass uns da jetzt über 500.000 Menschen folgen.
Wie 500.000?
Ja, 560.000 oder was müssten es Stand heute sein. Und ja, was soll ich sagen? Also die verfolgen dann eben die guten und die schlechten Seiten. Also wenn mal was gut klappt, sehen die das, wie der verlegte Boden. Die sehen auch natürlich auch, wenn ich mir als, ich bin ja handwerklicher Anfänger, beim Bodenverlegen auf die Finger haue und mir die Fingerkuppen breche. Naja, das gehört halt mit dazu. Ist halt guter Content am Ende des Tages wieder, was soll ich sagen?
Sag mir nicht, also nee, nein, das hat sich gemacht, um Gottes Willen. Nee, aber nein, insofern fand ich es auch gut, wenn wir uns ab und zu sehen, dann kannst du uns auch immer ein bisschen erzählen, wie es da weitergeht. Und du hast ein klares Ziel, glaube ich. September willst du einziehen, richtig?
Ja. Okay. Mal gucken, ob ich es schaffe.
Aber vielleicht sollten wir dann beim ersten auch jemanden einladen, der sowohl Pflege kann, als auch Digitalisierung, als auch bauen.
Ja, na klar, da gibt es ein paar von tatsächlich. Aber lass uns da mal drüber nachdenken, wer da in Frage kommt.
Das machen wir. Also ich finde, wir können ja mal fragen, die Zuhörer, ob Pflege bewegt etwas ist. Mir gefällt das ganz gut, weil wir laden Menschen ein, die das Thema Pflege bewegt und natürlich, die das Thema Pflege bewegt haben.
Ja, also, oder immer noch bewegen. Ja.
Und immer noch bewegen, natürlich. Und wir hoffen auch, das bin ich nochmal eins zusammen, wir haben es ja heute schon ein paar Mal gesagt, dass sich auch in der Pflege was bewegt.
Ne? Arbeiten wir dran. Dankeschön für deine Zeit, Eva. Ich freue mich drauf.
Bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.